Werbung.
So klingen Schüler heute. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Keine Ahnung.
Und so klingt der Speedlearner. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Heute haben wir sehr viel über Afrika gelernt. Soll ich bei den ägyptischen Pharaonen anfangen und bei den Zulu-Kriegen aufhören? Oder interessiert es dich in Wirklichkeit gar nicht?
Speed Learning für bessere Noten. Wie wir vom Hoffnungslerner zum Speedlearner werden. Jetzt überall im Buchhandel. Speed Learning.
Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist weiblich. Name?
Daniela Landgraf.
Alter?
52.
Geburtsort?
Hamburg.
Beruf?
Buchmentorin, Literaturagentin und Keynote-Speakerin.
Okay. Hast du Hobbys?
Oh ja, jede Menge. Aber mein größtes Hobby, das sind die Pferde.
Das ist doch ein schönes Hobby, ne? Das ist aber auch zeitintensiv, ne?
Ist zeitintensiv, aber ich habe das ganz große Glück, dass ich mit meinen Pferden zusammenleben darf. Das heißt, wir leben hier auf dem gleichen Grundstück und ich kann sie, wenn ich zu Hause bin, jederzeit und immer sehen.
Hast du so etwas wie ein Lebensmotto?
Das habe ich. Es gibt mehrere. Einmal dieses Zitat, ein Zitat von Oscar Wilde. Am Ende ist alles gut und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Und dann zitiere ich einen zweiten Satz. Der stammt von mir. Wunder geschehen, wenn du bereit bist, sie zu sehen.
Die Menschen, die mit dir zusammenarbeiten, was meinst du, sagen die über dich? Was macht dich aus? Woran erkenne ich dich?
Menschen, die mit mir zusammenarbeiten, sagen wahrscheinlich, dass ich sehr wertschätzend bin, sehr herzlich. Das wird mir zumindest immer wieder gesagt, dass sie das Gefühl haben, dass ich sehr herzlich bin, dass ich sehr fröhlich bin und viel, viel gute Laune versprühe.
Heute geht es unter anderem um die Elbprinzessin. Was genau dahinter steckt, das erfahren wir später. Daniela Landgraf ist meine Gesprächspartnerin. Bist du ein richtiges Hamburger Kind?
Ja, eine echte Hamburgerin. In Hamburg geboren, in Hamburg groß geworden. Die meiste Zeit meines Lebens in Hamburg gewesen. Und vom Herzen werde ich immer echte Hamburgerin bleiben.
Aber hört man nicht wirklich, ne?
Uns Hamburgern sagt man ja nach, wir stolpern über einen spitzen Stein, aber das habe ich nie getan. Und auch wenn ich so die Menschen aus meinem Umfeld mir anschaue und wenn ich an meine Kindheit zurückdenke, die wenigsten stolpern wirklich über einen spitzen Stein.
Bist du ein Großstadtkind dann?
Ich bin ein typisches Großstadtkind, wobei es eher so das Zwitterleben bei mir war insofern, weil wir immer am Stadtrand gewohnt haben. Das heißt, wir haben immer irgendwo in der Nähe von Grünflächen gewohnt, von der Ostdorfer Feldmarkt oder vom Volkspark. Das heißt, ich war als Kind tatsächlich viel in Parks und in Wäldern unterwegs, obwohl wir immer mitten in der Stadt gewohnt haben.
Okay, hört sich aber nach einer guten Kindheit erstmal an.
Was diese Rahmenbedingungen angeht, sicherlich. Es gibt natürlich auch, wie bei jedem im Leben, Dinge, die nicht ganz so doll laufen. Und ich bin in meinem Leben zum Beispiel in meiner Kindheit sehr oft umgezogen. Bis zum 12. Lebensjahr bin ich alleine 7 oder 8 Mal umgezogen. Das heißt, so richtig Wurzeln konnte ich nirgendwo schlagen.
Kriege ich ja schon Schweißausbrüche, weil was so ein Umzug, das ist ätzend. Und für ein Kind ist es natürlich noch fataler, weil es bedeutet immer entwurzeln.
Und immer wieder neue Freundinnen suchen. Immer wieder neue Kontakte knüpfen. Ich kannte es nicht anders. Von daher, damals war das für mich mein normales Leben. Aus heutiger Sicht sehe ich das ein bisschen anders. Aber wenn du das als Kind nicht anders kennst, dann ist das für dich die Normalität.
Was man jetzt nicht hört und was man auch tatsächlich noch kaum noch sieht bei dir, aber du hast auch nicht die, sage ich mal, ganz leichten Bedingungen gehabt.
Das ist wohl wahr. Ich sag, wenn ich auf der Bühne stehe, immer gerne, mich gibt es nur mit Special Effect und die Mediziner sagen dazu Tourette-Syndrom. Und für diejenigen, die sich jetzt fragen, Moment, sind das nicht die mit den Schimpfworten? Ja, genau, die sind es. Ich habe zum Glück bei den Schimpfworten nicht hier geschrien. Mir sind es manchmal noch so ein paar verbale Ticks, die aber kaum bemerkbar sind, weil ich sie in Form von Räuspern manchmal einbauen kann. Oder es gibt so das typische Thema Echolalie, dass du unbedingt Worte wiederholen musst. Nur wenn du ein bisschen mit Sprache spielst, dann kannst du das immer ganz wunderbar irgendwo einbauen. Bei mir waren aber vor allen Dingen oder sind auch vor allen Dingen die neuronalen Ticks dominant. Das heißt, dass ich Grimassen ziehe, dass ich zwinker, dass ich meinen Hals verdrehe, meine Hände verdrehe und wie du schon sagst, dass was heute im Außen für viele kaum noch wahrnehmbar ist, ist aber ein langer, langer, langer harter Weg gewesen. Und als Kind bin ich da viel gemobbt und ausgegrenzt worden, ich habe immer Zugehörigkeit gesucht und sie nicht gefunden. Und als ich ein Kind war, war das auch noch nicht so bekannt, auch als Jugendliche nicht. Ich galt als verhaltensgestört und ich war in der Schule auch ein gern genommenes Opfer und hatte leider nicht das Elternhaus oder Lehrer, die mich in irgendeiner Art und Weise unterstützt haben, weil es einfach abgetan wurde als Verhaltensstörung. Und eine Diagnose bekam ich tatsächlich erst mit 29 und damit eine Antwort auf eine Frage, die ich zwar nie gestellt habe, aber die latent im Grunde genommen immer da war. Warum kann ich meinen Körper nicht beherrschen, während all die anderen so ruhig nach vorne gucken können und nicht den Zwang haben, irgendwas mit ihrem Körper zu tun?
Vielleicht ist es ja auch ein glücklicher Umstand. Ich versuche ja immer die Dinge auch für mich dann immer so schön zurechtzuschieben. Vielleicht hast du dann Dinge gesehen, die anderen nicht gesehen haben, wenn sie immer nur nach vorne geguckt haben.
Wer weiß, wer weiß.
Ja, vielleicht hast du rechts und links Dinge gesehen, die viel wichtiger waren.
Wer weiß. Tatsächlich ist es natürlich sehr nervig, wenn du ständig verspannt bist. Es macht Kopfschmerzen, es macht Nackenschmerzen etc. Aber auch hier, es ist, wie es ist. Und du kannst ins Jammern verfallen oder aber in die Akzeptanz gehen. Und Akzeptanz ist eine ganz, ganz große Kraft. Ich habe lange gebraucht, das wirklich zu verstehen. Aber je mehr ich mich selbst akzeptiert habe, je mehr ich die Ticks zugelassen habe und sie als Teil meiner selbst auch angesehen habe, je selbstverständlicher es sozusagen wurde, dass es ein Teil von mir ist, desto häufiger habe ich zu hören gekriegt, man merkt dir doch gar nichts an. Das musst du doch gar nicht groß erzählen. Tourette ist ein A-Punkt. Je mehr du versuchst, es zu verbergen, je mehr du es versuchst zu unterdrücken, desto stärker will es raus. So wie zum Beispiel kennst du das, wenn du gähnen musst und du versuchst es zu unterdrücken? Das sieht immer komisch aus. Oder wenn du niesen musst, versucht mal Nieser zu unterdrücken. Es funktioniert fast gar nicht.
Ja, das sind doch diese ultimativen Gesetze. Alles, was ich nicht haben will und ich irgendwie krampfhaft unterdrücke oder versuche irgendwie zu verstecken, was passiert? Es kommt auf die ganz große Bühne.
Ja, ganz genau. Apropos Bühne, da nehme ich auch immer gerne auf der Bühne so ein Beispiel. Ich mache ja auch inzwischen häufiger mal so Rhetoriktrainings, Kommunikationstrainings, Präsentationstrainings mit Menschen. Und gerade so ein ganz typisches weibliches Phänomen ist, dass Frauen oft auf der Bühne stehen und erstmal erzählen, dass sie nicht genug Zeit hatten, sich vorzubereiten. Oder dass dieses oder jenes ist. Oder dass das Outfit nicht perfekt ist. Aber wenn ich dir erzähle, guck mal, hier auf meinem Pullover ist ein Fleck. Wo guckst du hin?
Auf den Fleck? Fleck. Natürlich. Also ich finde, das ist so ein spannendes Thema. Das kommt auch immer wieder mal hier in den Gesprächen. Also dadurch, dass ich ja mit Männern und Frauen spreche. Und witzigerweise ist, Männer haben halt einen Fleck und dann haben sie halt einen Fleck und machen den Vortrag.
Ja, und Frauen entschuldigen sich erstmal ganz doll dafür, dass sie da diesen Fleck haben und erklären lang und breit, wie es passiert ist und machen da eine riesen Geschichte draus. War auch für mich ein riesen Learning, weil ich habe mich früher auch total oft für alles Mögliche gerechtfertigt, weil ich mich nie gut genug und nie richtig gefühlt habe.
Im Erwachsenen hat das ja immer den Vorteil, du kannst das erklären, ich hab Tourette und das. Als Kind kann man das ja nicht erklären. Das heißt, da bist du dann in Situationen und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum es unangenehm ist, weil man kann das verbal, also du hast es auch noch nicht gewusst, was es ist. Und Kinder können fies sein, ne?
Oh ja, Kinder können sehr fies sein. Vor allen Dingen, wenn du als Kind keine Schlagfertigkeit hast. Und ich habe tatsächlich auch erst vor 2,5 Jahren bei einem Schweigeretreat mich an Dinge erinnern können, die vor meinem 9. Lebensjahr waren. Und am Ende behaupte heute, so muss ich es richtigerweise sagen, dass nicht das Tourette-Syndrom als solches ausschlaggebend dafür war, dass ich gehänselt oder abgelehnt wurde, sondern meine eigene Unsicherheit. Denn ich bin sehr tief in meine Kindheit reingekommen und dabei ist mir bewusst geworden, dass mein Vater eine Familie hatte mit einem damals 10-jährigen Kind. Meine Mutter hatte eine Familie mit 4 Kindern und die beiden haben sich kennengelernt und mein Vater hat meine Mutter geschwängert. Ich bin dabei rausgekommen und ich war der totale Störfaktor. Ich habe zwei Familien im Prinzip gecrasht, weil mein Vater seine Ursprungsfamilie verlassen hat. In der Familie meiner Mutter gab es genug Herausforderungen und da war so ein kleines Baby das Letzte, was im Grunde genommen noch Platz hatte. Und ich habe für mich in meinem Leben, und das ist eher so das, wo ich gerne Eltern auch sensibilisieren möchte, ich habe für mich als Kleinstkind gelernt, ich bin nicht gewollt, ich bin nicht gewünscht und ich bin Störfaktor. Und entsprechend habe ich mich halt auch verhalten. Das heißt, ich habe immer versucht, in Richtung Harmonie zu gehen, habe immer versucht, unsichtbar zu sein. Und wenn du nicht schlagfertig bist und so das Gefühl hast, du hast eigentlich gar keine Existenzberechtigung, dann bist du typischerweise natürlich ein Opfer, weil du genau das erlebst, was du in dir trägst. Heute als Erwachsene weiß ich das. Als Kind habe ich immer nur Angst gehabt, abgelehnt zu werden und nicht dazuzugehören. Und dann waren meine Ticks natürlich ein Verstärker, weil wenn du schon einmal nicht schlagfertig bist und dann dich auch noch komisch verhältst, dann ist es aus heutiger Sicht für mich völlig nachvollziehbar, dass Kinder natürlich darauf anspringen.
Also perfektes Opfer, kann man tatsächlich sagen. Das ist schon bitter. Was hat denn das mit deinen schulischen Leistungen gemacht? Nein. Das war bestimmt nachteilig, ne?
Ich war immer so das Zweier-Dreier-Kind. Also ich war in keinem Fach die große Leuchte, aber ich war auch in keinem Fach so richtig, richtig schlecht. Es gab mal einen Ausreißer mit einer 4, es gab auch mal einen Ausreißer mit Einsen. Aber tatsächlich habe ich mich sehr angestrengt damals, weil ich wollte ja auch da nicht auffahren. Und auch da wäre es wahrscheinlich eher kontraproduktiv gewesen, wenn ich ein Einserkind oder ein Sechserkind gewesen wäre, weil dann hätte ich ja plötzlich wieder Aufmerksamkeit gekriegt und hätte damit gar nicht umgehen können.
Man muss vielleicht so ein bisschen erklären, also gerade jüngere Menschen, Schlagfertigkeit kann man lernen, ne?
Ja, und ich finde es ganz, ganz wichtig, Kindern von Beginn an Schlagfertigkeit mitzugeben. Wobei auch da, es gibt zwischen Schwarz und Weiß natürlich ganz, ganz viele Grautöne. Und eine liebe Bekannte von mir, die ist Erzieherin. Und als sie mir neulich erzählte, dass teilweise Vierjährige vor ihr stehen und ihr sagen, du hast mir überhaupt nichts zu sagen, ist das schon wieder dieses andere Extrem. Und diese Mitte zu finden, dass ein Kind schlagfertig ist, aber auch natürlich irgendwo kompatibel mit Gruppen, das ist im Moment die große Kunst von Eltern.
Ja, das glaube ich. Nach der Schule hast du gewusst, wo das hingeht, was du machst?
Nein, gar nicht. Ich wollte am liebsten schon als Kind Schauspielerin und Sängerin werden. Okay, das hat man mir früh genug abtrainiert, hat man mir früh genug gesagt, das sei absurd. Alle, aber nicht ich. Ich kann nicht singen und ich kann nicht sprechen. Und überhaupt war ich ja die Verhaltensgestörte mit den Ticks. Also das wurde mir schon früh erzählt, dass ich mir das aus dem Kopf schlagen sollte. Und es gab ja auch damals noch gar nicht die Möglichkeiten wie heute. Wir reden hier über die 70er, 80er Jahre. Ich bin 72er Jahrgang. Und dann wollte ich gerne Journalistin oder Tierärztin werden. Also ich habe immer schon Spaß gehabt, irgendwo mit Menschen zu sprechen. Aber ich war ja viel zu schüchtern und zurückhaltend. Tiere habe ich auch schon immer geliebt. Aber es war halt die Herausforderung, dass mir niemand ein Studium finanzieren konnte, sprich meine Eltern. Auch das war völlig absurd und ich sollte dann erstmal eine Ausbildung machen und ich hatte keine Ahnung, was für eine Ausbildung ich dann machen sollte und habe damals in diesen ganzen Berufsinformationsblättern geschaut. Ja, und in der Versicherung wurde halt wenigstens ein relativ hohes Azubi-Gehalt gezahlt und ich habe meine Ausbildungsstelle danach ausgesucht, wenn ich schon eine Ausbildung machen muss, in Anführungsstrichen, dann will ich wenigstens vernünftig dafür bezahlt werden. Und so bin ich dann erst in der Versicherungsfinanzbranche gelandet.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Daniela Landgraf. Daniela Landgraf, sie ist heute Autorin, begleitet Menschen bei Buchprojekten, hat gerade ihr erstes Kinderbuch auf den Markt gebracht und wollte auch schon früh in den künstlerischen Bereich tätig werden, Schauspielerin, Sängerin werden. Es ging aber erstmal in die Finanzbranche. Sie ist meine Gesprächspartnerin hier bei Antenne Mainz. Schauspielerei, Gesang hört sich spannender an.
Finde ich auch.
Okay, aber du hast deinen Weg da gemacht, ja?
Ich war lange in der Finanzbranche. Ich habe erst Innendienst die Ausbildung gemacht, festgestellt, dass mir das viel zu langweilig ist. Da wollte ich unbedingt mit Menschen arbeiten und in Außendienst. Da hieß es dann damals, du bist viel zu schüchtern, viel zu ruhig, viel zu zurückhaltend. Und es gab tatsächlich nur eine Person, die an mich geglaubt hat. Ich weiß den Namen noch heute, Herr Warmke. Und der hat gesagt, doch, wir probieren das. Und so bin ich dann in den Außendienst gekommen und wurde relativ schnell damals von der Deutschen Bank abgeworben, die einen Außendienst aufgebaut haben. Bin dann 1996 in die Bankenwelt hineingerutscht als freiberufliche Finanzberaterin und habe dann wirklich viele, viele Jahrzehnte, also insgesamt waren es 27 Jahre in der Finanzbranche gearbeitet. Ich habe irgendwann angefangen, als Trainerin für die Akademie für Finanzberatung freiberuflich zu arbeiten und bin, wie gesagt, sehr lange in der Finanzbranche hängen geblieben, bis ich dann irgendwann ja den heutigen Weg eingeschlagen habe.
Wir kommen gleich auf den heutigen Weg, aber das heißt, wenn ich jetzt schon Akademie höre, das heißt, du hast dir ja dann scheinbar, wenn ich das richtig interpretiere, doch irgendwelche Bühnen gesucht.
Ja, das war schon in meiner Ausbildung, habe ich so die Trainerinnen und Trainer bei uns, ich habe bei der Allianz gelernt, beneidet und habe gesagt, oh, das ist so toll, vor Menschen zu stehen und zu sprechen. Und es steckte einfach total in mir drin. Und ich habe dann meinen Finanzfachwirt, Finanzbetriebswirt gemacht. Und das war alles bei der Akademie für Finanzberatung, die mich dann irgendwann ansprachen, ob ich nicht Lust hätte, auch als Trainerin zu arbeiten. Und ja, so bin ich dann seit 2006 den Trainerweg gegangen, habe dann irgendwann noch eine Trainerausbildung gemacht, habe Coaching-Ausbildungen gemacht und es ging immer mehr so in die Richtung meines heutigen Wegs.
Und tatsächlich heute trotz, sage ich mal, dieser Einschränkungen, die man kaum noch sieht, hast du den Weg auf die Bühne gemacht?
Ja, auch das war ein ziemlich langer Weg, denn wann fing das an? 2015 wurde ich mitgeschleppt zu einem Vortrag, wo es darum ging, wie du Speaker werden willst oder wie du Speaker werden kannst vielmehr. Und ich kannte diesen Beruf damals überhaupt nicht und fand das sehr strange. Und einige Freundinnen haben dann gesagt, mach das und das passt zu dir, du hast so viel zu erzählen und wenn nicht du, wer dann? Und ich wurde dann durchaus von anderen so ein bisschen in die Richtung geschubst. Und dann ging der Weg immer weiter. Irgendwann lernte ich dann die German Speakers Association kennen, also den Deutschen Rednerverband. Bin dort in ein Mentorenprogramm gekommen, hatte einen Mentor ein Jahr lang. Das hat mich so angefixt, dass ich dann die Ausbildung zum Professional Speaker dort gemacht habe. Und die Bühnen wurden immer mehr. Ich wurde immer mehr gebucht, auch als Keynote-Speakerin. Habe meine Leidenschaft fürs Moderieren wiederentdeckt. Das war als Kind schon wirklich in mir drin, weil ich erinnere mich, wie ich als Kind diese Moderatorinnen alle so toll fand. In ihren schönen Kleidchen und wie sie was anmoderiert haben. Ich fand das so toll und wollte das so gerne auch. Ja, und heute, wenn auch Jahrzehnte später, darf ich auch auf Bühnen stehen und moderieren. Und ich liebe beides so sehr. Ich liebe es, Impulse zu geben und ich liebe es auch zu moderieren.
Und jetzt ist das ja etwas Extrovertiertes. Das heißt, du gehst raus, du stellst dich vor Menschen, raus aus der Komfortzone, wie man so schön sagt. Aber etwas anderes, was du machst, und das ist etwas, da würde ich jetzt gerne mit dir darüber reden, ist ja eher dieses, ja, ich sitze im Verborgenen in meinem Kämmerlein und schreibe an Texten.
Das stimmt. Da bin ich wie die Jungfrau zum Kind zugekommen. Wobei, es stimmt nicht ganz. Wenn ich in meine Kindheit zurückdenke, habe ich damals schon Geschichten geschrieben. Ich habe es aber komplett vergessen bei meinem Weg, den ich dann gegangen bin. Und als ich meine Speaker-Ausbildung gemacht habe, hieß es, naja, du hast jetzt eine Keynote, jetzt brauchst du auch ein Buch. Und dann fing ich an, Bücher zu schreiben. Mein erstes Buch habe ich angefangen 2015 zu schreiben. Jetzt ist gerade mein 20. Buch rausgekommen und das ist ein ganz besonderes Buch. Ich denke, da kommen wir nachher auch noch drauf zu sprechen.
Also schon mal mehr als eins im Jahr, ne?
Ja, im Durchschnitt sind es 2 bis 3 pro Jahr. Inzwischen schreibe ich auch für andere Bücher. Und das ist so diese zweite Facette, von der ich immer sage, das ist mein geschenktes Business. In der Corona-Zeit 2020, die Bühnen waren alle abgesagt, das wäre das erste Jahr gewesen, wo ich so richtig viele Bühnenjobs gehabt hätte und ich war total happy. Und 2020 kam dann ja Corona. Und in der Corona-Zeit rief mich eine Freundin an und sagte, es kann doch nicht sein, du verlierst hier ein Buch nach dem anderen im Galopp und ich werde seit 3 Jahren mit meinem Buch nicht fertig. Kannst du mich nicht mal 21 Tage lang schubsen? Und da habe ich nachgedacht, dachte, naja, ich kann mich jetzt ja nicht noch als Buchcoach platzieren. Ich habe doch gar keine Ahnung, außer dass ich selber zu dem Zeitpunkt vielleicht 12, 13 Bücher veröffentlicht hatte.
Ach nur.
Aber was Besseres hatte ich in der Corona-Zeit auch nicht zu tun. Und dann lief diese Challenge tatsächlich 9 Mal und jedes Mal irgendwie mit 5 bis 10 Leuten. Also es waren gigantisch viele Leute, die durch diese Challenge gingen. Offensichtlich war das Thema Buchschreiben in der Corona-Zeit ein riesengroßer Trend. Und daraus hat sich mein heutiges zweites Business entwickelt, nämlich das Buchmentoring, das Ghostwriting und eben ja der Job als Literaturagentin. Das heißt, ich öffne die Türen zu Verlagen, wenn Menschen bei Verlagen veröffentlichen wollen, und mache tatsächlich im Moment diese Gruppenkurse gar nicht. Die sollen demnächst wieder automatisiert laufen. Das heißt wieder, die sollen demnächst automatisiert laufen, und mache im Grunde genommen fast ausschließlich Einzelcoachings in dem Bereich. Und auch da sind es inzwischen um die 30 Bücher, die mit meiner Unterstützung entstanden sind.
Das Spannende beim Thema Buch ist ja, das ist ja letztendlich, wenn man es ganz genau nimmt, ein Handwerk. Das heißt, man lernt einige Dinge, und wenn man diese Dinge anwendet und ein bisschen Talent hat, dann kann man schreiben.
Ja. Ja, total. Also.
Das ist ein bisschen schlichte Formel, die wir hier aufmachen.
Ich glaube gar nicht, dass man viel Talent dafür braucht, sondern das Gefühl für Sprache. Und wenn Menschen nicht das Gefühl für Sprache haben, aber viele, viele Ideen und viele Dinge, die sie erzählen können, dann gibt es halt Menschen, die es zu Papier oder in den Laptop bringen können. Es geht vielmehr um diese Geschichten dahinter. Was sind die Learnings? Was können andere von deiner persönlichen Geschichte lernen, von deinen Erfahrungen? Wo bist du Experte? Und darum geht es am Ende. Und klar gibt es auch Schreibtipps und Tricks. Und klar gibt es technische Dinge, die man umsetzen kann, damit einem Text einfach noch flüssiger wird, noch spannender wird. Denn das ist ja das Wichtige, gerade beim Buch, so ein bisschen Spannung aufzubauen. Aber so richtig Talent, klar, es hilft. Aber ich behaupte, es kann jeder lernen.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Daniela Landgraf. Daniela Landgraf ist heute hier zu Gast bei Antenne Mainz. Über 20 Bücher hat sie schon geschrieben. Sie ist heute meine Gesprächspartnerin. Jetzt schreibst du oder hast vor allen Dingen Sachbücher, Sachtexte geschrieben. Und brauchen wir, glaube ich, im Einzelnen gar nicht drauf gehen. Wer deinen Namen googelt, man findet wirklich deine Bücher überall, und sie sind auch überall erhältlich. Aber jetzt gerade hast du etwas gemacht. Ja, das ist dann die nächste Klasse, ne? Weil es geht jetzt um ein Buch für Kinder.
Ganz genau. Das ist so ein totales Herzensthema. Ich habe damals 2015, meine Tochter war 7, und wir haben an einem Elbstrand gecampt. Das ist ein Campingplatz in Hamburg, in Rissen, das Elbe-Camp. Und man kann von diesem Strand aus eine Elbinsel sehen. Und da leuchtete abends immer ein Licht. Und dann fing ich an, die Geschichten von der Elbprinzessin zu erzählen. Denn irgendwie hatte ich plötzlich im Kopf, da wo das Licht ist, da steht bestimmt das Schloss der Elbprinzessin. Und sie wollte jeden Tag neue Geschichten haben, neue Abenteuer. Und die habe ich damals zu Papier gebracht, beziehungsweise in den Laptop gebracht und ihr versprochen, irgendwann wird es dazu ein Buch geben. Dass es dann noch so lange gedauert hat, das hat halt andere Hintergründe. Aber genau dieses Buch ist jetzt erschienen, und es ist nicht nur ein Einzelbuch, es ist eine Trilogie. Und ja, das ist so ein totales Herzensthema. Es geht um die Selbstwirksamkeit von Kindern, es geht um das Selbstvertrauen, es geht um Mut und es geht um ganz viel Magie. Denn wie ich eingangs schon sagte, Wunder geschehen, wenn du bereit bist, sie zu sehen. Und das passt auch zu diesem Buch.
Jetzt könnte man natürlich so eine Geschichte, die man seinem 7-jährigen Kind erzählt, vielleicht auch 2-3 Mal, man könnte die vergessen.
Ja, könnte man. Habe ich aber nicht. Ich hatte sie damals notiert, und jetzt war die Kunst für mich, daraus eine Trilogie zu machen. Denn als ich mit dem Verlag gesprochen habe, hieß es denn, ja, da können wir ja 3 Bücher draus machen. Und als ich Band 1 dann bearbeitet habe, dachte ich, nur dahin plätschernde Geschichten sind langweilig. Jetzt brauchen wir auch nochmal einen neuen Spannungsbogen am Ende von Band 1, damit dann hinterher auch Band 2 erwartet wird. Und auch im Band 2 gibt es einen neuen Spannungsbogen. Und jetzt bin ich gerade mitten in der Schreibphase von Band 3.
Hol uns ein bisschen ab. Um was geht es? Leite so ein bisschen in die Geschichte ein, ohne natürlich alles zu verraten.
Sehr gerne. Die kleine Lina hat endlich Sommerferien und fährt mit ihren Eltern an den Elbstrand mit dem Zelt. Sie findet das total gemein, weil ihre Freundinnen, die machen alle tolle Reisen nach Mallorca, in die Türkei, nach Amerika. Nur ihre Eltern, die nicht viel Geld haben, fahren mit ihr ausgerechnet an den Elbbadestrand, 20 Minuten vom eigenen Zuhause entfernt. Und sie ist erst total eingeschnappt und findet das überhaupt nicht schön, dass sie dort im Zelt Urlaub machen soll. Und ich nehme die kleinen Leser mit in diese Gedankenwelt von diesem 7-jährigen Mädchen mit den ganz typischen Herausforderungen und Problemen, die eben so ein Kind nach der ersten Klasse hat. Und irgendwann sieht die kleine Lina immer wieder eine alte Frau und ist völlig fasziniert von den Augen. Und immer wenn sie sagt, Mama, Mama, guck mal, oder sie mit Freundinnen unterwegs ist, sagen die, wo denn? Ich sehe keine alte Frau. Also sie scheint jemanden zu sehen, den es für andere nicht gibt. Wann träumt sie nachts? Und während sie träumt, dass sie am Elbstrand ist, erscheint ihr diese alte Frau und erzählt ihr, dass das Elbecamp deswegen so ein besonderer Ort ist, weil die Elbprinzessin darauf aufpasst. Und sie macht es jetzt schon seit vielen, vielen Jahrzehnten. Und für sie ist es nun an der Zeit, eine neue Elbprinzessin auszuwählen. Und sie hat sich Lina ausgewählt. Und Lina hat natürlich total Angst vor dieser großen Aufgabe. Gleichzeitig fühlt sie sich geehrt. Sie ist eine Elbprinzessin. Und wie soll sie das alles schaffen? Am nächsten Morgen wacht sie auf, schüttelt sich noch so ein bisschen, wundert sich über den Traum, schaut an ihre Füße und entdeckt Sand an den Füßen und fragt sich, ob sie wirklich am Elbstrand war oder ob sie abends nur vergessen hat, die Füße zu waschen. Und sie bekommt immer mehr Aufgaben. Sie bekommt am Anfang relativ einfache Aufgaben. So sieht sie zum Beispiel ältere Jungs, die Müll irgendwo in die Büsche schmeißen. Und sie weiß, als zukünftige Elbprinzessin müsste sie was sagen, aber sie traut sich nicht. Sie ist schüchtern, sie ist zurückhaltend, sie hat Angst, was zu sagen. Da rennt ein 5-jähriges Kind an ihr vorbei und sagt, ey Jungs, was soll das? Warum schmeißt ihr da Müll rein? Und die Jungs sagen, ja, du hast recht und nehmen einfach den Müll wieder weg. Und sie steht da und fühlt sich erstmal total schlecht dabei, dass so ein jüngeres Mädchen es gemacht hat, sich getraut hat und sie nicht. Und sie kriegt immer mehr Dinge an die Hand, um immer mutiger zu werden, um an sich selbst zu glauben. Es ist ganz viel Magie im Spiel. Sie bekommt magische Dinge an die Hand, dass sie immer mutiger wird. Sie darf immer mehr Abenteuer erleben. Und by the way geht es um Umweltschutz. Es geht um gesunde Ernährung, weil zum Beginn des ersten Buches isst sie halt am liebsten Schokolade und Pommes. Und so im Laufe der 3 Bände wird sie da auch immer bewusster. Und es wird halt kindgerecht, werden auch diese Themen untergeschoben. Und es geht auch ganz viel um die Kraft der Gedanken.
Jetzt hast du da gerade so ein paar Bilder schon im Kopf gemalt. Das heißt, dieses mit dem Sand an den Füßen, sind das dann diese Dinge, die man, wenn man sich mit Schreiben beschäftigt, dann auch lernt? Das ist ja eigentlich gerade das Handwerk, ne? Das heißt, die Frage aufzuwerfen, warum hat sie Sand an den Füßen, ne?
Also bei diesen Geschichten war das tatsächlich bei mir damals so im Kopf. Da hatte ich noch gar keine Ahnung von Storytelling etc. Aber ich habe mich in den letzten Jahren sehr viel mit dem Thema Storytelling beschäftigt. Sehr viel zum Beispiel mit dem Thema Heldenreise. Achtung, Nebenwirkung, wenn man sich intensiv mit den 12 Stufen der Heldenreise beschäftigt, kann man nahezu jeden Hollywood-Film vorhersagen. Das sind die Nebenwirkungen, die dann da sind, weil es gibt halt so einen bestimmten Spannungsaufbau einfach, der typisch ist für Geschichten. Aber es geht natürlich auch so um Schreibtechniken. Es ist ein Unterschied, ob ich dir erzähle, ich nehme ein Beispiel, und Lina erschrak und rannte weg. Oder ob ich erzähle, Lina traut ihren Augen kaum. Sie spürt die Angst von unten durch ihren Körper krabbeln. Sie hat das Gefühl, sie kann nicht mehr atmen. Sie wundert sich und fragt sich, bleibe ich stehen? Und was passiert, wenn ich stehen bleibe? Oder sollte ich lieber wegrennen? Das heißt, das war jetzt ganz spontan, das geht noch besser, aber so wirklich so in dieses Gefühlsleben reinholen. Wie fühlt sich die Person? Wie fühlt sie sich körperlich an? Welche Gedanken sind da? Wie fühlt sich eine Gänsehaut an? Ich kann natürlich schreiben, Lina bekam Gänsehaut. Oder ich kann sagen, sie spürte, wie sich die kleinen Härchen bei ihr an der Haut aufstellten und wie ihr allmählich kalt wird. Es fühlt sich an, als wenn das Blut in den Adern gefriert. Ja. Das baut andere Spannung auf.
Wenn man sich mit dieser Heldenreise beschäftigt, das führt dann eigentlich zur Kündigung des Netflix-Abos, oder?
Och, es ist ja trotzdem ganz nett, sich zwischendurch mal einfach nur, ich hätte es beinahe gesagt, beschallern zu lassen. Aber es stimmt schon, man kann vieles, vieles vorhersehen. Wobei ich finde es ganz lustig, ich gucke tatsächlich gar nicht so viel fern, eigentlich fast gar nicht, weil ich mich immer mit viel zu vielen anderen Dingen beschäftige und viel zu viele, ja, meine Lebenszeit einfach anders verbringe, als vor Filmen zu sitzen. Aber wenn ich da mal was sehe, dann denke ich, ach, sieh an, das ist jetzt also Stufe 3, das ist Stufe 6, das ist Stufe 9. Das ist sehr witzig, dass man das wirklich so erkennen kann.
Das heißt, es macht gar keinen Spaß, mit dir einen Film zu gucken, ne?
Auch ich kann auch die Klappe halten.
Okay. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Daniela Landgraf. Über 20 Bücher hat sie mittlerweile geschrieben. Daniela Landgraf ist meine Gesprächspartnerin hier bei Antenne Mainz. Jetzt hast du schon von den Pferden erzählt und das hört sich so an, als wenn du so richtig sesshaft bist. Aber ich erlebe dich ja ganz anders. Du bist ja ganz schön viel unterwegs und was ich ganz lustig finde als Katzenliebhaber, du hast auch einen fahrenden Kater, ne, der die ganze Republik schon gesehen hat und mehr.
Oh ja, das stimmt. Und du hast es gerade schon genannt. Der fahrende Kater. Ja, ich habe einen Hof hier im schönen Schleswig-Holstein und wir haben 3 eigene und 3 Einstellerpferde. Und gleichzeitig habe ich so ein Reisegehen in mir. Ich liebe es zu reisen. Und das sind 2 Wünsche, die theoretisch nicht übereinander zu, also die passen einfach nicht zusammen. Eine meiner Grundhaltungen ist aber, es gibt kein Entweder-Oder, sondern ich suche immer das sowohl als auch. Und so habe ich vor einem Jahr zusammen mit meinem Mann beschlossen, dass wir unser Haupthaus vermieten und wir sind ins Wohnmobil gezogen. Das wollten wir schon vor Corona. Wir hatten damals schon alles vorbereitet und dann kam Corona. Und wir wollten einfach mal so diese Freiheit im Wohnmobil komplett genießen. Und ja, unser Haus ist seit einem Jahr vermietet. Wir wohnen seit einem Jahr fest im Wohnmobil.
Ja, spannend.
Genau, ich habe noch eine Frage nicht beantwortet. Und der mitfahrende Genosse, in Anführungsstrichen, das ist der mitfahrende Vierbeiner, passt viel besser, das ist unser Kater Sam. Und der ist von Baby auf an es gewohnt gewesen. Wir waren ursprünglich zu zweit, sein Bruder ist leider überfahren worden bei uns vor der Haustür. Ganz, ganz traurig und dramatisch auch. Und seitdem ist er Einzelkater, aber er fährt liebend gerne mit und er liebt sein Wohnmobil.
Ich finde es spannend. Das ist auch, ich habe ihn auch schon kennengelernt, ist echt ein netter Zeitgenosse. Kommt ganz vorsichtig, aber doch dann sehr eindeutig auf einen zu.
Oh ja, und was für uns ein schönes Gefühl ist, also wir sind ungefähr die Hälfte des Jahres unterwegs, die andere Hälfte hier auf dem Hof. Hier auf dem Hof heißt, jetzt stehe ich hier auch gerade und wir haben auch so 2 Holzhütten. Das eine nutze ich hier als Büro, wo ich gerade drin stehe. Das andere ist so unser erweitertes Wohnzimmer. Sind halt kleine Gartenhütten. Und wenn wir auf den Hof fahren, wir sind meistens so 1-2 Wochen unterwegs und dann 1-2 Wochen hier. Und wir machen die Wohnmobiltür auf, springt er zwar sofort raus, dreht seine Runde, aber keine 5 Minuten später springt er wieder ins Wohnmobil und zeigt ganz klar, das ist sein Zuhause. Und das finde ich sehr faszinierend.
Ja, ich auch. Die Elbprinzessin, Band 1, Wahrheit oder Traum, der Untertitel, wird jetzt hoffentlich bald zum Kinderbuch-Bestseller. Theoretisch, jetzt spielt die Geschichte an der Elbe, aber sie könnte auch jetzt hier bei uns am Rhein in Mainz spielen, ne? Vom Prinzip.
Ja, total. Sie könnte überall spielen. Es sind halt die Orte benannt, die da in Hamburg halt sind. Aber ob das der Rhein ist oder der Main oder die Donau oder die Elbe, das spielt im Grunde keine Rolle, weil es um die Abenteuer dieser kleinen Elbprinzessin geht. Und kleiner Teaser. Am Ende des Band 1 kommt auch noch ein Gegenspieler, der Dunkelherrscher.
Okay, der Dunkelherrscher. Gehört aber, glaube ich, auch zu, das ist dann auch schon wieder klassisches Handwerk, gehört natürlich auch dazu. Ne? Du hast eine Hauptdarstellerin, und die braucht dann irgendwann ein Gegenpol.
Ja, und es gibt natürlich immer im Storytelling, das heißt immer, es gibt klassischerweise im Storytelling Mentoren. Es gibt die richtigen Mentoren, die dafür sorgen, dass jemand weiterkommt. Aber es gibt auch die falschen Mentoren, die im Grunde genommen nur ihren eigenen Vorteil sehen, die sich zwar irgendwo darstellen als Retter, als Helfer, als Mentor, aber am Ende die Hauptperson, den Protagonisten nur ausnutzen wollen oder ihm schaden wollen. Und es gibt natürlich die echten Mentoren, die vielleicht am Anfang gar nicht erkennbar sind, wo vielleicht sogar Antipathien sind. So klassischerweise in Liebesfilmen ist es die Person, die jemand anderes total schrecklich findet und am Ende kommen sie doch zusammen und sind ein Paar, obwohl sie sich am Anfang total doof fanden.
Ja, ist ja durchaus aber auch wie im Leben manchmal, ne?
Ja, wie im echten Leben.
Kommt vor. Bei deinem Buch, Kinderbücher leben auch nicht nur vom Text, also der Text ist schon wichtig, ja, will ich nicht schmälern, aber sie leben auch von der Haptik und von der Optik. Und ich glaube, da hast du auch eine gute Mannschaft um dich herum.
Oh ja, also erstmal großes Lob an den Verlag, der da wirklich ein geniales Cover gemacht hat, so mit Veredelung. Da steht also die kleine Elbprinzessin, da sage ich gleich noch was zu, vor einer Muschel, wo so Zaubersand rauskommt. Und das ist halt veredelt, sieht total schön aus.
Es glitzert.
Und man sieht sofort, es glitzert, ja. Und die kleine Elbprinzessin ist dunkelhäutig. Sie ist nämlich damals adoptiert worden aus Äthiopien. Wie gesagt, meine Tochter ist damals auch adoptiert worden, kommt aus Äthiopien. Und deswegen ist das Mädchen, die Hauptdarstellerin, halt auch in diesem Buch dunkelhäutig. Und alle Bilder, die da drin gemalt sind, sind nachgemalt worden aufgrund von echten Fotos. Also wenn jemand mal wirklich eine Reise machen möchte ins Elbe-Camp, dann wird er genau diese Dinge wiederfinden. Und die Illustratorin hat das total schön gemacht, weil sie wirklich sich auf das große Ganze konzentriert hat. Sie hat sich nicht verpuzzelt in irgendwelchen Details, sondern es sind, hilf mir, wie nennt man solche Bilder? Das ist sehr, ja, wie soll man sagen, sind sehr, es ist aufs Wesentliche reduziert.
Also ich habe ja mit meinen Kindern viel gelesen. Mittlerweile sind sie groß, aber ich habe sehr viel gelesen und auch sehr viele Kinderbücher gesehen. Und das Faszinierende für mich war bei Kinderbüchern immer, dass diese Dinger, die ich ansprechend fand, meine Kinder eigentlich gar nicht so toll fanden. Und die sind dann auf irgendwelche Bücher, wo ich da einfach dachte, mein Gott, das ist so rudimentär gezeichnet. Da fehlt irgendwie irgendwas. Da sind meine Kinder drauf abgefahren. Und ich glaube einfach, die große Kunst ist es wirklich, mit Kinderaugen da drauf zu schauen, weil die sehen etwas ganz anderes, als wir da sehen.
Ja, total rudimentär war das Wort, was mir fehlte. Ja. Genau, das ist so. Und es darf auch die Fantasie der Kleinen angeregt werden. Also Bilder sind schön, aber es dürfen auch eigene Bilder im Kopf entstehen. Und es darf auch auf diesem Bild, was eher rudimentär ist, dürfen Dinge im Kopf des Kindes entstehen, weil es einfach die eigene Fantasie dann nochmal ganz anders beflügelt.
Und gleich geht es weiter im Gespräch mit Daniela Landgraf. Sie hat schon über 20 Bücher geschrieben. Daniela Landgraf ist heute meine Gesprächspartnerin hier bei Antenne Mainz. In dem Buch sind eine Menge Bilder. Wer hat die denn gemacht?
Das war die wunderbare Milcha von Utrecht. Auch eine Rednerin, eine ganz, ganz großartige Frau. Hat übrigens auch ein Buch geschrieben, mit meiner Unterstützung veröffentlicht. Nicht runzeln, lieber schmunzeln. Und sie war die perfekte Frau dafür. Ich möchte einen kleinen Karlauer von Milcha hier bringen. Und ich hoffe, wenn sie das hört, dass sie sagt, ja, das darf ich. Doch, ich weiß, dass ich das darf. In diesem Buch, Nicht runzeln, lieber schmunzeln, hat sie viele kleine Kurzgeschichten, unter anderem auch eine Kurzgeschichte von ihr selbst. Sie ist übrigens auch dunkelhäutig. Das muss man an dieser Stelle wissen, um diesen Gag zu verstehen, den sie da bringt. Da gibt es einen Satz und den bringt sie auch auf der Bühne. In der Schule war ich nicht die Hellste.
Okay.
Und das ist so lustig, wenn sie solche Karlauer bringt, du schmeißt dich weg. Also wenn irgendjemand hier, der das jetzt hört oder die das jetzt hört, mal die Chance hat, Milcha auf der Bühne zu sehen, lasst euch das nicht entgehen.
Jetzt hast du gerade schon gesagt, das heißt, wenn man das Buch liest und würde jetzt an die entsprechende Stelle fahren, erkennt man, wo es spielt, kann vielleicht die Zeichnungen einordnen. Und ja, im Prinzip, das gibt es ja öfters mal so, dass man Reisen irgendwo hinmacht, wo ein Buch gespielt hat oder ein Film gespielt hat.
Ja, definitiv. Das kann man definitiv erkennen.
Okay, dann lohnt sich's ja doppelt. Das heißt, man kriegt eine tolle Geschichte und kann es noch überprüfen, wie es vielleicht entstanden ist.
Und das Elbe-Camp ist ohnehin ein wahnsinnig faszinierender Ort. Galt mal als Geheimtipp, bis dann, ich glaube, das ZDF darüber berichtet hat. Und dann war es kein Geheimtipp mehr. In dem Sommer war es hoffnungslos überfüllt. Das ist ein so besonderer Ort. Du kommst dir vor, als wenn du irgendwo in einer anderen Welt bist. Da treffen sich, ja, die Reinigungskraft mit dem Manager und alle sind gleich, ob klein, ob groß, ob alt, ob jung. Es ist einfach eine sehr, sehr besondere Atmosphäre in diesem Elbe-Camp. Es sind sehr besondere Spielgeräte da, so Spielgeräte mit ganz tollen Schnitzereien. Auch davon gibt es Bilder im Buch, angedeutete Bilder, so Klettergerüste, wo dann Tierköpfe draus geschnitzt worden sind. Es gibt Rutschen, die eigentlich gar nicht zum Rutschen geeignet sind, weil sie quasi ein Looping sind. Da kann man auch gar nicht drauf, aber es macht natürlich dieses Gesamtbild sehr besonders. Und du kommst dir, also ich habe immer das Gefühl gehabt, so muss es ungefähr in den 68er Jahren gewesen sein. So fühlt sich das an. Also so eine ganz, ganz besondere Energie an diesem Ort. Und deswegen lohnt es sich allemal, dorthin zu fahren. Und übrigens, dort wird auch namentlich erwähnt, Garrett, der Geschäftsführer in dem Buch. Und Garrett gibt es tatsächlich. Dem kann man sogar die Hand schütteln. Und der hat mir eben auch schriftlich freigegeben, dass ich das Elbe-Camp und ihn namentlich nennen darf.
Wie viele Geschichten hast du im Kopf gerade?
Och, unzählige. Ich brauche mehr Zeit zum Buchschreiben.
Okay. Jetzt am Anfang unseres Gesprächs hast du ja so gesagt, was du dir gewünscht hast als Kind und was damals auch so aussah, als wenn man das nicht schafft. Jetzt würde ich sagen, auf die Bühne hast du geschafft. Ich meine, Geschichten erzählen, Bücher hast du auf alle Fälle geschafft. Ich glaube, der Gesang fehlt noch, ne?
Stimmt. Das habe ich tatsächlich noch nicht geschafft. Ich habe schon mal ein paar Mal Gesangunterricht genommen und tatsächlich gibt es so etwas, was ich sicherlich irgendwann noch machen werde. Ich möchte, dass meine Stimme so ausgebildet ist, dass ich I am what I am auf der Bühne singen kann, weil das so zu meiner Keynote, zu meinen Themen und einfach zu meinem Leben passt, weil ich habe viel zu lange gebraucht, wirklich zu sagen, I am what I am. Und ich liebe dieses Lied von Gloria Gaynor und ich würde es so gerne singen können. Ich treffe die Töne aber leider noch nicht.
Okay, wobei heute gibt es tolle technische Unterstützung.
Da bist du der Profi.
Also kann man vielleicht mal probieren. Also auch im Live-Gesang gibt es immer mehr Technik, die einen unterstützen kann, wo auch Fehltöne dann vielleicht leicht behoben werden. Manch Star wäre kein Star ohne diese Technik.
Das klingt spannend. Da kannst du mir mehr drüber erzählen.
Ja. Sind die Pferde dann auch sowas zum Runterkommen?
Ja, sie sind definitiv ein Ruhepol. Und sie spiegeln mir auch, wenn ich mal wieder zu hochtourig laufe. Also sie hat eine sehr enge Bindung zu meinen Pferden. Und mich hat neulich mal jemand gefragt, welche Reitart ich mache. Und meine Antwort war Pipi Langstrumpf. Also ich setze mich am liebsten einfach aufs Pferd, am liebsten ohne Sattel und nur mit Halsring. Oder reite ein bisschen gemütlich durch den Wald, nehme ein Pferd zum Reiten, ein anderes als Handpferd mit dabei. Oder mit meinem Kleinsten, der wird jetzt 4 Jahre alt, der wird demnächst eingeritten, aber mit dem spiele ich vor allen Dingen. Das heißt, wir üben Zirkusstücke, wir tanzen zusammen. Er spiegelt mich ganz doll und ich mag einfach so diesen natürlichen Umgang mit den Pferden. Und tatsächlich, die spiegeln mir, wenn ich zu sehr gestresst bin, dann sind sie nämlich weg, dann wenden sie sich von mir ab und ich weiß, okay, einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen, vielleicht erstmal eine Runde meditieren und danach funktioniert es auch wesentlich besser mit den Pferden und dann bringen mich die Pferde auch noch mehr zur Ruhe und noch mehr zu mir selbst.
Die Elbprinzessin, jetzt überall im Buchhandel. Also, yeah. Und ich drücke dir die Daumen, dass das auch mit dem Bestseller funktioniert und dass, ja, das ein großer Durchbruch wird. Also, es ist ein schönes, wunderschönes Kinderbuch, auch haptisch ein Erlebnis. Und deswegen wünsche ich dir ganz viel Erfolg und bedanke mich für deine Zeit.
Und ich danke dir, dass ich hier als Interviewgast bei dir sein durfte.
Werbung. So klingen Schüler heute. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Keine Ahnung.
Und so klingt der Speedlearner. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Heute haben wir sehr viel über Afrika gelernt. Soll ich bei den ägyptischen Pharaonen anfangen und bei den Zulu-Kriegen aufhören? Oder interessiert es dich in Wirklichkeit gar nicht?
Speedlearning. Für bessere Noten. Wie wir vom Hoffnungslerner zum Speedlearner werden. Jetzt überall im Buchhandel. Speedlearning.